Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt auch wie immer mein Kumpel
Patrick. Servus!
In der letzten Episode unseres Podcastes haben wir einen Film erwähnt, von dem wir bis dato nur den Trailer gesehen haben, der aber kurz darauf sein DVD- und Blu-ray-Release hatte. Ich bin natürlich sofort in die Stadt reingerannt und habe mir den Film zugelegt. Hab ihn mir dann auch sofort angeschaut. Patrick natürlich dann auch, oder?
Nicht nur du. Ich habe lange gesucht, weil mir bei unserem Lieblingsdealer zu teuer war. Also sind wir zu unserem zweitliebsten Dealer gegangen.
Wir haben uns den Film angeschaut und haben uns gedacht, wir könnten euch dann auch gleich in einer Podcast-Folge kredenzen. Und die Rede ist von dem Film The Rule of Jenny Pen. Bei The Rule of Jenny Pen handelt es sich um einen neuseeländischen. Und wir hatten ja in einer Horrorwoche zu Halloween hatten wir ja auch schon zwei neuseeländische Produktionen, die wir damals schon angesprochen hatten, nämlich Fünfzimmerküche-Sarg und Housebound.
Und das sind sympathische Filme. Also ich finde, neuseeländische Filme kommen immer sehr sympathisch rüber.
Ja, ich denke mal,
wenn die auch so erzählt.
Genau, ich wollte gerade sagen, ich denke mal, da liegt es auch einfach an der Erzählweise, wie man es auch rüberbringt. Und ich glaube, dass das für jedenfalls dich und mich als Europäer eine ganz coole Erzählstruktur auch ist. Der Film Jenny Pen ist aus dem Jahre 2024, ist allerdings jetzt im Jahre 2026 erst auf DVD und Blu-ray bzw. 4K erschienen. Der Film ist eine Produktion von Regisseur James Ashcroft. Ashcrofts Leistungen reduzieren sich leider Gottes bisher nur auf zwei Filme. Zum einen wäre das gewesen
The Coming Home in the Dark, der Psychothriller. Sagt mir aber auch nichts, habe ich nicht gesehen.
Ich habe ihn gesehen, er ist übel.
2021 und dann ist gleich jetzt schon The Rule of Penny Chan erschienen. Er hat natürlich auch als Darsteller, also in vielen Filmen schon gespielt.
Genau, also dadurch, dass er ja eben ein neuseeländischer Regisseur ist, hat er auch einen dementsprechenden Draht zu neuseeländischen anderen Regisseuren. Jetzt zum Beispiel Peter Jackson. Da fand er im King Kong von Peter Jackson eine kleine Rolle. Er hat in Black Sheep hat er mitgespielt.
Neuseeländisch, ja.
Auch neuseeländisch. Ja.
Walking Tall, auch neuseeländisch, was keiner kaum weiß.
Obwohl ja eigentlich The Rock ein US-Amerikaner ist und da war es ganz cool, dass der eine neuseeländische Produktion auch mal in Erwägung gezogen hat.
Ja.
Hauptdarsteller von The Rule of Jenny Pen sind unsere ja inzwischen sehr stark gealterten Hollywood-Legenden Geoffrey Rush und John Lithgow. Geoffrey Rush kennen die meisten wahrscheinlich am besten aus den Fluch der Karibik-Filmen, in denen er den Barbossa gespielt hat.
Ja.
Wir hatten ihn zum Beispiel noch an der Seite von Ben Stiller in Mystery Man. Er hat in Der Schneider von Panama mitgespielt, Gesetzlos etc. Also der hat schon einiges abgeliefert, aber er war hauptsächlich in Theaterstücken beheimatet. Aber das hat er seiner Hollywood-Karriere keinen Abbruch getan.
Definitiv nicht.
Des Weiteren haben wir John Lithgow, das ist ein amerikanischer Schauspieler, den wir überwiegend auch schon als fiesen Bösewicht kennenlernen durften. Er hat unglaublich böse gespielt in Filmen wie Buckaroo Banzai. Er war in
Cliffhanger
war er der Bösewicht. Er hat in Ricochet gespielt an der Seite oder gegen Denzel Washington.
Ja.
Und er hat die Bösewichte immer mit einer unglaublichen Präsenz gespielt.
Intensität, ja.
Und vor allem auch mit einer ganzen Prise Wahnsinn.
Ja, und das hat er aber auch super überzeugend jeweils gespielt.
Aber er war nicht immer nur der Bösewicht. Er hat zum Beispiel den Vater Henderson gespielt in Bigfoot und die Hendersons. Er war zum Beispiel in Memphis Belle.
Gutlos, wenn ich gerade sehe.
Ja, genau, da war ja der, war das nicht der Pfarrer oder der Bürgermeister, Pfarrer, der das Tanzen verbieten wollte?
Ja, aber auch nicht unbedingt der Böse, aber halt überzeugend.
Ja, genau. Er war zum Beispiel
Planet der Affen, Pre-Evolution.
Ja, da hat er auch schon an Demenz gelitten im Film. Wir haben zum Beispiel auch an der Seite von Mark Wahlberg und Will Ferrell spielte er in Daddy's Home 2 den Vater von der Figur, die Will Ferrell zum Besten gibt. Und da ist er voll rausgefallen aus seiner Bösewichtrolle. Und das war, finde ich, mal wieder relativ erfrischend, weil man hat ihn als leicht tollpatschigen alten Mann dargestellt. Er hat es auf jeden Fall auch sehr gut gemacht, also da brauchen wir hier keine schlechten Worte versuchen rauszukramen.
Yep.
Aber soweit sind wir eigentlich durch mit unseren Top-Darstellern. Ich meine, der Film hat zwar noch einige andere Darsteller zu bieten, die finde ich aber leider Gottes aufgrund mangelnder Popularität nicht unbedingt ins sag ich mal, Erwähnungsraster fallen. Aber was auf jeden Fall noch zu erwähnen wäre, ist die Altersfreigabe von The Rule of Jenny Penn. Die liegt nämlich bei einer FSK 16 und einer ungekürzten Laufzeit von 104 Minuten. Also finde ich inzwischen eine ganz normale durchschnittliche Filmlänge.
Lauflänge, ja.
Ja, kommen wir zur Story von The Rule of Jenny Penn. Zu Beginn des Films, wir befinden uns in einem Gerichtssaal. Hauptdarsteller Geoffrey Rush spielt einen Richter, der im Moment der Urteilsverkündung plötzlich anfängt, wirr zu reden, die Kontrolle über seinen Körper zu verlieren.
Symptome eines Schlaganfalls bekommt.
Er kippt dann auch bewusstlos um und er endet im Endeffekt in einem Seniorenheim, wo er bis zum Ende seines Lebens dort verbringen könnte. Aber er möchte sich damit nicht zufrieden geben. Muss aufgrund dieses Schlaganfalls, der eine halbseitige Lähmung zur Folge hat, verschiedene körperliche Tests noch absolvieren. Was Fakt ist, er ist zwar nicht komplett gelähmt, aber er muss ja einen Rollstuhl nutzen, der ihn in seiner Beweglichkeit schon extrem einschränkt.
Ja.
Das macht es aber auch schon wieder wesentlich spannender, weil er nicht so mobil und so flink ist, wie man vielleicht hofft, dass er sein müsste im weiteren Verlauf des Films. Ich kann bloß noch dran erinnern, in Misery war James Caan ja auch an einen Rollstuhl gefesselt und der eigentliche Thrill ist ja nur aus diesen, sag ich mal,
Bett und diese Stuhl entstanden.
Ja genau, weil dieser zeitliche Druck, der dort entstanden ist, weil er einfach nicht durchs Haus rennen konnte, schnell ins Zimmer rennen konnte, sondern es lief alles nur über den Rollstuhl.
Das ist super.
Und ich glaube, das hat den größten Thrill ausgemacht.
War auch, finde ich, mit beeindruckend, also eine der besten Verfilmungen von Stephen King.
Auf jeden Fall. Aber wieder zurück zu Jenny Penn. Bei einem Gemeinschaftsabend mit musikalischer Unterhaltung fällt ihm ein Mann auf, der einfach nur still da sitzt mit einer Handpuppe. Ja, der Handpuppe fehlen die Augen. Haare hat sie keine, weil das waren noch damals die alten Handpuppen, wo man bloß die Formen in den Kopf gegossen und dann früher angezeichnet hat.
Ja.
Dieser Mann schaut einfach nur ins Leere. Ne? Und er denkt sich halt einfach erst einmal nichts da dabei. Aber der Zuschauer weiß schon, dass da irgendeine Bedrohung oder einfach irgendwas nicht in Ordnung ist mit dieser Person.
Was wir vergessen haben zu erwähnen, gleich am Anfang nach Ankunft in diesem Heim, fährt er, um frische Luft zu schnappen, auf einen Balkon. Da lernt er den Bewohner Howie kennen, der ihm eine Zigarette anbietet und Alkohol, einen Schluck Alkohol von seiner Pulle. Und
also
er
nimmt die Zigarette. Hochprozentiges.
Die Zigarette nimmt er an und man sieht, er kann auch noch laufen, wo er dann ein bisschen vorfährt und sich dann bewegen möchte. Und in dem Moment, wo er sich umdreht, hat sich der andere Bewohner selbst in Brand gezündet mit dem hochprozentigen.
Aus Versehen, ja.
Aus Versehen, wo man dann sieht, okay, hier ist es wirklich die Leute oder sind Leute, die halt an Demenz erkrankt sind. Das soll das, glaube ich, mehr unterstreichen noch.
Genau, es ist einfach ein Altenheim, wo die Leute hinkommen, die einfach nicht mehr für sich selber sorgen können, weil sie eben demenzkrank sind, weil sie sich wahrscheinlich selbst verletzen würden. Einfach wie kleine Kinder, die sich nicht mehr um sich selbst kümmern können. Der Richter namens Stefan ist mit seiner Situation auch überhaupt nicht zufrieden. Und das macht er natürlich von Anfang an auch der Heimleitung klar, weil er will kein Doppelzimmer.
Er möchte ein Einzelzimmer. Es wurde ihm ja so visiert.
Er hat einen Zimmergenossen. Die beiden können sich anfangs überhaupt nicht ausstehen. Ist ja klar, wenn ich in einem Doppelzimmer bin, dann möchte ich auch keine Freundschaft mit irgendwem dann auch groß anfangen. Auf jeden Fall ist er mit seiner Situation total unzufrieden. Er möchte seinen Lebensabend auch nicht so fristen, dass er sich anziehen lassen, waschen lassen muss. Ich meine, das ist schon irgendwo klar. Du hast mal
es ist sehr traurig.
Genau, du hast mal was dargestellt, du warst selbstständig und jetzt bist du auf andere Menschen angewiesen.
Ja.
Der Zuschauer erfährt auf ganz subtile Art und Weise, dass er sich da selber umbringen möchte. Ja, es sieht aus wie ein kleiner Zwischenfall. Die Pflegerinnen messen dem keine größere Bedeutung mehr bei, ja, weil er ist in der Badewanne kurz allein.
Der vergessen das Handtuch mitzubringen, sie möchte es holen und er taucht selber unter.
Freiwillig unter.
Ja.
Ja, und das siehst du halt eben auch, weil er sich ja ganz bewusst und langsam zurücklehnt und unter Wasser geht.
Ja.
Was dann folgt, ist natürlich so eine Art Todeskampf, weil es ist ja so, du kannst dich ja nicht selber ertränken, weil der Überlebensinstinkt greift immer ein. Und egal, wie lange du unter Wasser meinst, bleiben zu können, du tauchst immer wieder auf.
Ja.
Und ja, er wird auf jeden Fall im letzten Moment noch rausgezogen und wie schon gesagt, das sieht einfach nur aus, als wäre er in der Badewanne nach hinten umgekippt und unter Wasser getaucht. Aber der Zuschauer weiß, er hätte sein Leben jetzt dort beenden wollen. Ab diesem Moment fängt der Film dann an, das Augenmerk ein bisschen mehr auf Dave zu legen. Dave ist der Eigentümer bzw. der Besitzer der Handpuppe, die er, ja, wie soll man sagen, nicht liebevoll, ehrfürchtig Jenny Penn nennt, aber auch alle anderen, die Bewohner des Heims, die Pfleger, die Heimleitung, nennen die Puppe alle Jenny Penn. Man zeigt ihnen, wie er ja, scheinbar auch ein geistig verwirrter oder dementer Heimbewohner ist, der aber ganz gezielt die anderen Mitbewohner terrorisiert. Und sein nächstes ausgewähltes Opfer scheint eben der Richter Stefan zu sein, der komplett neu angekommen ist, ihn noch nicht kennt. Und gleich in der ersten Nacht oder einer der ersten Nächte besucht er ihn in seinem ja, ungewollten Doppelzimmer und übergießt ihn mit dessen eigener Pisse.
Urinflasche, ja.
Genau, also es sieht aus, als hätte er sich nachts selber
eingestrullert,
aber keiner glaubt Stefan, dass das ein Übergriff war. Und selbst der Zimmergenosse von ihm, man merkt schon, dass der unglaublich viel Angst hat und schon sagt er, ich weiß überhaupt nicht, wovon der redet, der redet wirr. Und so schaukelt sich das immer mehr hoch, weil Dave, umwerfend gespielt von John Lithgow, also das ist eine, finde ich, seiner mitbesten Leistungen überhaupt,
ja,
ist in der Lage, sich Zugang zu den anderen Zimmern der Heimbewohner zu verschaffen und man sieht, wie er sich da halt eben an dessen
ja, Habseligkeiten.
Habseligkeiten bemächtigt, wie er ihnen Essen durchsucht, klaut, ja, auch durch die Klamotten und die Schränke sich wühlt. Und was Dave wirklich für ein Riesenhuso ist, das zeigt er in dieser Szene, als die Tanzveranstaltung in diesem Gemeinschaftsraum ist. Du siehst die ganze Gruppe von Senioren, die wirken wirklich so, ja, wir dürfen endlich mal wieder ein bisschen Spaß haben. Die Tanzfläche ist randvoll, alle tanzen, sind echt vergnügt. Doch dann kommt Dave in den Tanzsaal und er hat schon eine Präsenz, wo man sagen muss, allein schon als er diesen Tanzsaal betritt, wird dir als Zuschauer klar, oh weh, das endet nicht gut. Er hat immer seine Handpuppe auf der Hand. Er läuft zielstrebig auf die Tanzfläche und er hat nichts Besseres zu tun, als den Rentnern auf die Füße zu treten, sie zu schubsen, zu schlagen. Und das macht er so lange, bis er alleine auf der Tanzfläche ist und du siehst, er fühlt sich nur wohl, wenn die Aufmerksamkeit auf ihm liegt. Er ist wirklich wie so ein, ja, wie so ein Strecksschratz, der eigentlich...
Egomane.
Ja, der nur Aufmerksamkeit braucht und sich dann wohlfühlt. Und das macht sich auch wiederum bemerkbar, er hasst es, wenn andere Leute im Mittelpunkt stehen, wenn man ihnen Aufmerksamkeit entgegenbringt und er eben nicht.
Definitiv.
Das sieht man in der nächsten Szene, als ein weiterer Mitbewohner, nämlich der Zimmergenosse von Richter Stefan, der war nämlich früher Fußballtrainer oder
Rugby.
Oder Rugby-Trainer, du sagst, das ist mir gestern jetzt nicht ganz so klar geworden, aber er ist auf jeden Fall...
Neuseeland-Rugby.
Okay, Rugby-Trainer gewesen.
Oder Spieler, das ist ja nicht bekannt, ob es Trainer oder Ding, sondern halt...
Er war auf jeden Fall eine ganz große
Persönlichkeit.
Genau, er war eine große Nummer und...
Es ist eine Klasse bei in diesem Seniorenheim zu Besuch, die ihn besuchen, die für ihn, also er soll dafür eine Ansprache halten, wie es früher gewesen ist. Und du siehst, das Gespräch ist eigentlich nicht wichtig. Man sieht nur, dass Stefan diese Unterhaltung zuschaut und durch den Spalt eines Fensters oder durch den Zufall durch ein Fenster im Hintergrund siehst du, wie Dave mit der Handpuppe den Bewohner, der gerade diese Präsentation gibt, beobachtet.
Aber das macht er ja gefühlt immer. Also es gibt ja zahlreiche Szenen und du merkst
Aber diese Szene ist sehr intensiv, finde ich.
Ich finde die alle ziemlich intensiv, wo Dave...
Auch die Konzert...
alles, wo dann auch Stefan im Garten ist und sich das Tor anschaut. Du siehst immer Dave präsent irgendwo am Fenster stehen,
ja,
der ihn und die anderen Leute beobachtet. Du hast wirklich so das Gefühl, der ist immer und überall.
Ja.
Das hat schon so einen gewissen Thrill, wo man sagen muss, das ist nicht ganz geheuer.
Ja.
Also der ist auch total unheimlich. Dass aber mit Dave schon einiges nicht richtig ist oder zumindest nicht gewöhnlich ist, das sieht man in dieser Szene, als dann Stefan die Bilder der Belegschaft durchgeht, die da an der Wand hängen. Und du siehst, er liest es auch vor, Belegschaft 2016, Da ist Dave in der Belegschaft wohlgemerkt, als Pfleger oder
Mitarbeiter.
Betreuer. Und es geht bis zurück, Belegschaft 1968, bis in die 60er Jahre. Und das heißt, Dave war schon immer in diesem Heim.
Ja.
Früher, noch bis in die späten 2000er, war er Pfleger und Angestellter. Jetzt im hohen Alter, als Rentner, befindet er sich als Insasse in diesem Heim. Und da merkst du schon, irgendwo hat der, glaube ich, so sein letztes bisschen Verstand an der Garderobe abgegeben und nie wieder abgeholt. Und das lässt er halt wirklich übelst raus an seinen ganzen Mitbewohnern. Und Dave ist ein Sadist, wie er im Buche steht. Also da wird jeder Fiesling in jedem Film wird da eifersüchtig oder sieht blass im Vergleich zu ihm aus. Weil er spielt seine Karten wirklich ganz gezielt aus. Er verschafft sich Zutritt zu den ganzen Räumlichkeiten seiner Mitbewohner, des Personals etc., weil er hat ja noch diese ganze, diese Chipkarte, dass er die ganzen Räumlichkeiten auch öffnen kann. Und er erniedrigt seine ganzen Heimmitbewohner auf übelste Art und Weise.
Definitiv.
Und das macht sich auch bemerkbar in Handpuppe Jenny Penn, weil er hat wie so eine gespaltene Persönlichkeit. Du siehst richtig, wie dieser Wahnsinn aus ihm spricht. Also er spricht einmal als Dave und dann mit etwas verstellter Stimme spricht er die Handpuppe Jenny Penn, die dann in einem Anflug von Besessenheit die Mitbewohner fragt, wer regiert? Und die müssen dann natürlich sagen, Jenny Penn. Und als Zeichen ihrer Unterwürfigkeit hebt er dann immer so dieses kleine Nachthemd von dieser Handpuppe hoch, legt ihnen dann sein Handgelenk entgegen und sagt, leck ihr das Arschloch. Ob er da jetzt jemanden hat, der gefügig ist, unterwürfig ist, sieht er, ob die es machen oder nicht. Und mit Richter Stefan hat er da jemanden, der das natürlich erst einmal überhaupt nicht macht. Ja? Und da hat er natürlich jemanden gefunden, auf den er sich wesentlich mehr konzentrieren muss, weil er muss ihn ja erst einmal brechen.
Und ob er das schafft.
Genau, das müsst ihr euch im Film The Rule of Jenny Penn selber anschauen. Ab sofort in jedem gut sortierten Warenlager. Aber das ist ja heutzutage fast gar nicht mehr, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ohne da jetzt groß Werbung zu machen, der Drogeriemarkt Müller ist eigentlich noch der einzige bei uns in Augsburg am Bahnhof und in Oberhausen, der noch Scheiben führt.
Vertreibt.
Aber auch sonst, bestellt es euch einfach auf Blu-ray oder 4K ist kein Problem, also ein gut sortierter Online-Händler hat das auf jeden Fall vorrätig. Jetzt würde ich mal so ein bisschen dazu kommen, was uns an dem Film gestört hat. Also gleich mal vorweg, The Rule of Jenny Penn ist ein exzellenter Psychothriller, von allen Darstellern unglaublich und sagenhaft intensiv gespielt, dass wir uns da nicht falsch verstehen.
Nicht umsonst von Stephen King so hochgelobt, muss man auch dazu sagen.
Genau, aber er ist
nicht rund.
In vielerlei Hinsicht einfach nicht rund geworden. Also wir haben jetzt da zum Beispiel selber ein paar Punkte uns rausgeschrieben.
Im Vorfeld offline schon wild diskutiert, die wir persönlich anders gemacht hätten oder gewollt haben.
Genau, weil es wird leider Gottes sehr wenig auf Dave eingegangen. Wieso ist er dieser Sadist, der er jetzt im Verlauf des Films auch ist?
Oder wieso hat er diese Handpuppe? Wieso benutzt er einfach nicht sich selber?
Also es gibt auf jeden Fall eine Szene, die belegt, dass Richter Stefan auch nicht nur einen Schlaganfall hat, sondern ebenfalls demenzkrank ist und sich sein Zustand immer mehr verschlechtert. Das macht sich in einer Szene bemerkbar oder es wird dort deutlich, als er mit einem Therapeuten diese typischen Tests über sich ergehen lassen muss. Er bekommt 3 Worte gesagt,
die er sich merken muss.
Die muss er sich merken und wiedergeben. Er soll, keine Ahnung,
Eine Uhr zeichnen
mit den richtigen Positionen der Uhrzeit. Dann soll er meinetwegen auch Gegenstände im Raum benennen. Und du siehst, innerhalb von diesen, ich glaube, 2 Minuten sind es, dass sich sein Zustand extremst verschlechtert.
Ja.
Da wäre es vielleicht ein bisschen schön gewesen, das zeitlich ein bisschen zu verorten, dass man einfach sagt, okay, er ist jetzt schon 1 Jahr in diesem Heim oder 2 Jahre. Das hätte ja auch bloß ein ganz kurzes Statement vom Therapeuten gereicht, dass er sagt, sie sind jetzt schon 2 Jahre hier und sie haben sich nicht wirklich gebessert.
Ja.
Dann wäre das ideal gewesen, aber so hast du halt den Eindruck, dass der
sich innerhalb... Du hast kein Zeitgefühl,
genau,
wie lange da ist.
Genau, dass der sich innerhalb dieser einen Sitzung schon so verschlechtert.
Genauso diese naja, wie sagt man, Schlaganfall, also durch den Schlaganfall, dies, wo man dann weggetreten ist, wo dann plötzlich dann...
Diese Aussetzer,
genau, danke, dann gefühlt, wo er dann beim Essen und dann ist er plötzlich woanders oder wo er dann plötzlich in diesem Raum ist und dann ist er wieder wo ganz woanders. Dass man das ein bisschen besser, also finde ich, klarer darstellt. Weil oft ist es dann so, ja. Ist es jetzt ein Schlaganfall? Ja, man kann es natürlich so erklären, alles legitim, aber das hätte ich mir persönlich, dass man einfach nur sieht, okay, er schaut durch die Gegend und passiert irgendwas anders dabei. Es muss ja nicht großartig jetzt Halligalli sein, aber dass dann zum Beispiel das Essen abgeräumt wird, dass dann einfach im Zeitraffer irgendwas nebenbei passiert. Das hätte ich mir persönlich gewünscht, schon ein, zweimal.
Um
das dann auch klarer darzustellen, dass man halt sieht, okay, er kommt mit der Situation nicht mehr so hundertprozentig klar.
Genau, und um eben nochmal auf die Handpuppe zurückzukommen, er bekommt auch einen Flyer, wo eben drauf steht, Puppen können helfen.
Musstest du sagen, Stefan.
Genau, also da muss ich sagen, Stefan, der Richter, bekommt einen Flyer in die Hand gedrückt, Puppen können helfen. Die dich eben dazu animieren sollen, deinen Kopf ein bisschen zu erweitern. Worum es genau geht, wird nicht erklärt.
Ja.
Und da
wär's oder die Mobilität der Hand wieder zu gewährleisten,
wird auch nicht erklärt. Das kann auch sein.
Ja, aber wird nicht erklärt.
Und da wäre es aber auch schön gewesen, wenn man so vielleicht erfahren hätte, dass Dave damals auch so eine Puppe bekommen hat und dann aber irgendwo aufgrund seiner Demenz oder wegen mir auch einfach irgendwelchen...
Sadismus.
Ja, seiner psychischen Einstellung sich das so einbildet, dass die Puppe Gewalt über ihn hat.
Das wäre viel cooler gewesen.
Mir ist aufgefallen, dass John Lithgow in seiner Rolle als Dave extrem blaue Augen hat, die er im wahren Leben gar nicht hat. Also es sind Kontaktlinsen. Und da wäre es, finde ich, richtig, richtig geil gewesen. Ähnlich wie bei Herr der Ringe, Gollum, was ja auch neuseeländisch ist. Dann hätte man diese Thematik schon wieder irgendwo in diesem Bereich verankert, dass wenn die Puppe durch ihn spricht, beziehungsweise er als Puppe spricht,
die blauen Augen.
Dass er dann diese extrem blauen Augen hat, weil die fehlen ja der Puppe und dann hat er sie im übertragenen Sinne. Und wenn er wieder als Dave spricht, dann hat er wieder seine normalen braunen Augen. Das wäre extrem geil gewesen.
Ja, dass am Anfang das gar nicht so auffällt und dann immer zum Ende hin, ja, wäre auch geil gewesen. Genauso, was ich mir persönlich gewünscht hätte, wo ich dir schon offline gesagt hätte, dieses Agieren in der Nacht, alles legitim, da ist jedes Seniorenheim oder Einrichtung nicht so besetzt, dass er agieren kann, wie er möchte, okay. Aber es kann mir keiner erzählen, dass da keine Kameras sind. Kann auch sein, aber das ist, dass er gar nicht irgendwie immer erwischt wird. Oder dass er wenigstens dann am Ende des in der Nacht dann zu einem Raum gehen muss und sich die ganzen Sachen löschen muss. Dass er einfach nur hingeht und dann einen Knopf drückt, es ist gelöscht, deleted.
Ja, das wäre auch nicht schlecht gewesen. Aber ich hätte mich auch um ein paar Szenen gefreut, die einfach ein bisschen mehr Thrill beinhalten. Also sprich, er ist in einem Seniorenzimmer, wühlt da gerade wieder alles durch.
Und wird erwischt.
Und wird fast erwischt. Ja, dass eben die Pflegerin kommt und will nach dieser Person schauen. Und er ist aber noch im Raum. Und das wäre auch richtig geil gewesen, dass er sich dort aufhalten kann, ohne dass er wirklich ertappt wird, dass man seine Nähe und Präsenz schon gar nicht fühlt. Ja. Das wäre auch unheimlicher gewesen. Also
einfach nur dann auf seine Handpuppe, dass ich suche meine Handpuppe, was die muss hier sein, als Beispiel her.
Ja, aber er muss ja gar nicht erwischt werden und das ist eben das Geile.
Ja, weil es kann er dann auf die Demenz oder halt auf was weiß ich, einfach auf sein Alter schieben, obwohl er klar im Kopf ist. Genauso diese, wo man gesagt hat, diese eine Szene, warum ist er in diesem Gartenhäuschen, wo der Schlüssel draußen für ihn nur ist und setzt sich hin und raucht eine.
Warum ist er da? Genau, warum ist er da? Warum hat er einen für sich selbst eingerichteten Bereich, wo er...
Das ist eine Abstellkammer. Ist ja nichts Besonderes. Du siehst, dass es einfach nur Gerümpel drin ist. So eine Wandtapete mit einem Meer oder mit einem Leuchtturm hinten dran. Und er raucht genüsslich eine. Alles legitim, aber warum?
Ja, das...
War das früher war früher der Personalraum, der Pfleger etc.? Man geht einfach nicht zu wenig... Das, was uns stört, man geht einfach zu wenig auf diese Story hinein. Und dass man hätte mehr draus machen können, als er ist. Er ist super. Er ist wirklich, darum habe ich ihn auch dir von dem Podcast, also letzten Podcast empfohlen, wo ich gesagt habe, der Trailer und die ersten 15, 20 Minuten waren schon echt beeindruckend für einen Film, der eigentlich nicht so angeteasert worden ist.
Ja, ich meine, wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben es hier mit, sag ich mal,
Low Budget.
Verhältnismäßig alten Leuten zu tun. Also wir brauchen uns nicht schönreden von wegen Action, Verfolgungsjagden oder sonst irgendwas.
Aber da spielen die super.
Und genau da liegt eigentlich
der Fokus
drauf, dass du Leute hast, gerade mit John Lithgow und Geoffrey Rush, die ihr Schauspiel Handwerk extrem gut verstehen und diese Rollen bringen sie sensationell geil rüber. Und perfekt. Ich habe mir auch so ein bisschen das Making-of danach angeschaut und John Lithgow hat eben gesagt, als er das Drehbuch gelesen hat, hat er gesagt, sowas kann man gar nicht spielen und genau das hat ihn neugierig auf die Rolle gemacht.
Ja.
Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt, wenn ich ihn in dieser Rolle sehe, müsste ich schon fast behaupten, ich kann mir da keinen besseren vorstellen.
Nein, es gibt schon ein paar, wo ich sage, hätten das auch, also nicht so in dieser Psycho-Rolle.
Okay, und zum Beispiel?
Christopher Lloyd. Christopher Lloyd spielt nee, zum Beispiel
der ist seine, schon zu alt.
Hätte nicht in dieser Psycho-Rolle, aber mit einem, mit, ich gehe jetzt einfach nur Mitbewohner an.
Ja, da muss ich dir zustimmen, da fällt er voll ins Raster. Aber für diese Psycho-Rolle, speziell die Rolle des Dave, könnte ich mir jetzt im Nachhinein keinen besseren als John Lithgow vorstellen.
Robert De Niro.
Ja, okay, doch.
Robert De Niro, wenn er, ich will nicht sagen, durchtrainiert. Also, wir haben vorgestern drüber gesprochen. Ich habe Gott sei Dank nie davon was gehört. Ich habe dann leider, ist mir der Trailer aufgesprungen.
Ja.
Hab der Angst, bei Apple TV wird jetzt kommen.
Als Serie, wohlgemerkt.
Als Serie. Und allein der Trailer ist schon wirklich armselig, weil es eins zu eins eigentlich die Handlung, oder ist ja logischerweise, dass man die Handlung hernimmt, aber das schaut einfach billig aus. Cap der Angst ist für mich einfach ein so geiler Psychothriller, wo du denkst so, oh, wie ich den das erste Mal gesehen habe, ich war beeindruckt von Robert De Niro, von seiner Leistung da in diesem Film. Und genau, wenn er die in dem Alter nochmal bringen würde, wäre er der Perfekte dafür.
Aber Cap der Angst ist gut besetzt, die Serie. Umso
trauriger
ist es. Ja. Also mit Patrick Wilson, Amy Adams und Javier Bardem wirklich gut besetzt.
Zum Beispiel, ja, ich weiß, ich zotte das hier so ins Wort fall, aber das kann einfach nichts werden. Das ist genauso mit unserem Podcast. Ich habe den damals geliebt, hört ihn euch gerne an. The Burbs, meine teuflische Nachbarn, unglaublich geiler 80er-Jahre-Film.
Ja.
Und die Serie, ich habe mir zwei Folgen wirklich angetan. Das kann man nicht anders nennen. Man hat sich's angetan. Man dachte, okay, ich gebe ihm vielleicht mal eine Chance. Es ist der letzte Schrott. Es ist wirklich, man kann nichts anderes zu sagen. Also, dass man aus sowas so einen Schrott produzieren kann.
Ja, aber dann merkst du, es muss ja immer irgendwas nachproduziert werden. Und gerade, weil es sowas ist.
Warum mache ich dann aber keinen Reboot als Film? Man hätte das wirklich geil nochmal als Film nochmal hernehmen können. Oder, dass man sagt, man ist jetzt 40 Jahre, 50 Jahre danach einfach nochmal in dieser Straße, habt ihr das von damals gehört? Ah, und ja, dann passiert aber genau das Gleiche in etwa nochmal.
Das wäre zum Beispiel auch ein cooler Aufhänger gewesen. Aber gerade jetzt zum Beispiel auch das bei Cap der Angst, man sieht es allein schon im Trailer. Und ganz ehrlich, die Tattoos, die damals Robert De Niro am Körper getragen hat, die waren richtig geil, weil die hatten alle irgendwo auch eine Bedeutung. Ne? Justitia mit dieser Waage der Gerechtigkeit, ja, dann die Bibelsprüche und so weiter. Und die Tattoos, die jetzt Javier Bardem auf dem Körper trägt, allein schon das unglaublich plump und dämlich gezeichnete Messer auf dem Bauch, das schaut aus, als hätte er seiner unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden 6-jährigen Tochter gesagt, ja, zeichne Daddy mal schnell ein Messer und das wird dann aber da drauf gemacht.
Ich weiß.
Der ganze Rücken voller Augen und sonst was. Junge, was soll das bedeuten? Vielleicht wird es erklärt, aber wenn ich das schon sehe, habe ich gar kein Interesse dran.
Ich hab ihn dir geschickt und ich habe dann, wo ich mir nur gedacht habe, so, das ist einfach eine, so wie man schon sagt, Temo-Kopie.
Ja, und obwohl es starbesetzt ist,
ja,
wirkt er dennoch wie eine unglaublich billige Low-Budget-Produktion, die einfach direkt bei Tele5 oder irgendeinem anderen Schrottsender direkt im Nachtprogramm läuft. Also tut mir leid, das ist meine Ansicht dazu.
Weißt du, was mir in 5 Sekunden einfällt, weil wir sind jetzt komplett abgeschweift, aber was man hätte machen können mit The Burbs, man hätte es einfach, weil wir jetzt gerade bei diesem Thema sind,
ja,
einfach ins Seniorenheim einfach übertragen können. Und das da war einfach nur 5 Minuten Gedanke, wo man sagt, man hat das dann in ein Altersheim, die sind ja kürzer und da passiert sowas. Und dann mit Bruce Dern, Tom Hanks, Cole Feldman.
Wobei ich aber sagen muss, ich fand's auch mal ganz erfrischend, eine Thematik zu sehen, die in einem Altenheim stattfindet. Also nicht diese typischen Szenarien, ein Hotel, einem Hochhaus,
nein.
Spukhaus oder, sondern in einem reinen Seniorenheim, so einem Seniorenstift, wie wir es überall in der Stadt auch teilweise haben. Wer garantiert dir denn nicht, dass es da nicht auch solche Tyrannen gibt?
Natürlich, alles legitim.
Und was das angeht, ist ja The Rule of Jenny Penn ein sehr in der Realität verankerter Film.
Also, ja, definitiv.
Er spielt weder mit irgendwelchen Mysterien oder irgendwelchen übernatürlichen Kräften, sondern wirklich nur mit der geistigen Demenz, mit dem geistigen Verfall von Menschen, die einfach nicht mehr für sich selber sorgen können und alle hier unter einem Dach leben.
Oder wie du schon gesagt hast, was auch geil gewesen wäre, wenn es sich das Ganze erstmal einbildet, also dass der Fahn, dass das eigentlich gar nicht so ist.
Ganz genau, aufgrund seines geistigen Verfalls, dass er da einfach sich Sachen einbildet, die wirklich nicht so sind. Dass Dave vielleicht tatsächlich ein extrem liebenswerter, freundlicher Mitbewohner ist, aber aufgrund von Stefans
Erkrankung.
Geistigen Zustand, seiner Erkrankung, wie du gerade sagst, ja, dass der sich da Sachen einbildet, die gar nicht so sind. Und wenn das am Schluss rausgekommen wäre.
Alter, super Film.
Damit wäre ich wesentlich mehr zufrieden gewesen als mit dem eigentlichen Ende. Über das verraten wir jetzt gar nichts. Wo ich aber nur einfach sagen muss, das fand ich dann schon ein bisschen zu plump abgehakt.
Ja gut, wir hätten es anders machen sollen. Das ist dann einfach, man hätte es anders verpacken müssen, keine Frage. Es sind einfach ein paar Räder oder einfach ein paar Sachen, die einfach zu einfach dann aufgedröselt werden. Und das ist dann so schade. Da sind wir, glaube ich, zu verliebt in Details, wo wir schon zu viel gesehen haben, glaube ich. Wo dann uns dann sowas einfach nicht kalt lässt, aber nicht kalt, würde ich nicht sagen, aber einfach zu, man hätte mehr draus machen müssen. Wo du sagst, so, da ja. Fehlt einfach der letzte Tick, wo du sagst, alter Falter.
Hey man, was das angeht,
ist ein guter Film.
Sind wir nicht tatsächlich nur Perfektionisten. Klar, wir natürlich. Sind Filmliebhaber, aber vielleicht genau aus diesem Grund sagen wir, halt, es wäre doch so und so und so noch möglich gewesen.
Natürlich, da brauchen wir nicht drüber streiten, das ist bei vielen Filmen, wo du dann einfach sagst, so, ach, das hätte man so oder so einfach besser machen können.
Da muss ich vielleicht mal auch eingestehen, wäre es vielleicht mal gar nicht mal so verkehrt, sich so einen Film auch mal das zweite oder das dritte Mal anzuschauen, in Verbindung mit den Audiokommentaren, sollten es welche dazu geben.
Natürlich.
Da wird vielleicht einiges erklärt, wo man dann sagt, ah ja, jetzt ergibt es eher Sinn.
Ja.
Weil wenn man sich den Film nur so anschaut, dann bildest du dir grundsätzlich immer deine eigene Meinung, deine eigene Ansicht, und die du dann vertrittst, aber du wirst aus dem Film nicht so richtig schlau.
Ja.
Und da haben wir eben auch so das Gefühl gehabt, der Film lässt uns mit jeder Menge Fragen zurück.
Zu viel Fragen, nicht immer ein, zwei, sondern halt zu viel Fragen.
Ja, also er hat uns auf jeden Fall sehr, sehr gut unterhalten. Sonst würden wir jetzt diesen Podcast nicht machen.
Nein.
Und würden euch den Film auch so nicht
präsentieren.
Gar nicht empfehlen. Ich meine, wir könnten ihn wahrscheinlich dann in die Rubrik aufnehmen.
Eher Flops.
Hop oder Flop oder Top oder Flop.
Ja.
Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, für mich hat sich der größte Schrecken nicht aus der Handpuppe ergeben, auf die man eigentlich auch noch hätte viel mehr eingehen können, oder aus dem der Bedrohung, die durch Dave entsteht, sondern für mich war der pure Horror,
alt werden zu sehen.
Diese Leute dahin vegetieren zu sehen, und es ist ja leider Gottes kein Hollywood-Thema, sondern es ist ein
gesellschaftliches
Thema. Ein Thema des Lebens, beziehungsweise des Ablebens. Die Leute haben irgendwo mal was dargestellt. Die waren körperlich wie geistig, waren die fit, die haben teilweise Sachen erfunden, das waren
Ingenieure, Lehrer.
Das waren Führungspersonen, die standen, wie man so
sagt,
voll im Leben, und jetzt
vegetieren sie dahin.
Und jetzt vegetieren sie dahin, im, wie man es immer so schön sagt, so im Wartezimmer Gottes, und warten eigentlich nur noch auf den erlösenden Tod. Und in der kurzen, beziehungsweise auch langen Wartezeit teilweise, da schiffen sie sich ein, da verletzen sie sich gegenseitig aus Versehen, weil sie es nicht anders mehr auf dem Schirm haben. Und das war für mich mehr Horror als die Geschichte um Dave und den Richter.
Obwohl sie auch echt gut ist.
Ja.
Wir haben jetzt zu viel dran rumgekreidet, die ist echt gut. Also dafür sind manche Hollywood-Produktionen purer Mist.
Die in einem extrem hohen
Budget liegen.
Hunderte Millionen Budget sind, allein schon für teilweise nur die Promotion-Aktionen oder definitiv. Werbeaktionen. Und da ist so ein Film, der
super.
Plötzlich aus dem Nichts da war, der dann auch noch so gut Hollywood-Star-mäßig besetzt ist, eine richtige Perle.
Erfrischend.
Ja, er ist wirklich eine Perle, und ja, wie schon gesagt, er erreicht leider Gottes niemals zu keinem Zeitpunkt dieses Niveau, was zum Beispiel ein Stephen Kings Misery vermittelt hat.
Aber das ist ja auch ein Klassiker. Misery, das ist on the top. Ich habe hier meine Hand ganz oben on the top. Er ist sogar besser, also für mich persönlich besser Shining. Er hat diese Insidität tausendmal besser angefangen als
Misery jetzt.
Misery.
Ja.
Ich rede von Misery. Shining ist umwerfend. Er ist wirklich bedrückend, angsteinflößend. Aber das, was Misery mit dir macht,
Das ist jenseits von Gut und Böse.
Ja. Und wie er damals, letztes Jahr um diese Zeit angekündigt worden ist, als dieses Mediabook, wo ich dann gesagt habe, ich will es unbedingt haben. Boah, ich will auch nicht, dann in der Hand hatte, wo ich mir dachte, boah, ich habe jetzt noch Gänsehaut, weil es einfach ein Film ist, auch wenn er jetzt restauriert, auch mit dieser besseren digitalen und auch mit dieser Soundauflösung, er ist ja aus den 80er Jahren und er wirkt heute noch. Wenn du dich da hineinfühlst in diesen Autor, wo du einfach nur denkst, ja, so, ich bin dieser Frau ausgeliefert, mitten im Winter und sie bricht mir wie nochmal und nochmal, boah,
also das ist,
da geht mir immer noch die Gänsehaut
auf. Definitiv ein zeitloser Klassiker, ja, der einfach zu keinem Zeitpunkt, also der kann nochmal 100, 200 Jahre auf dem Buckel haben, er wird immer ein aktueller Film bleiben.
Ja.
Ja, also der ist zwar auch in einer gewissen Zeit verankert, okay, aber er hat jetzt keine Thematik, wo man sagt, ah ja, das ist einfach heutzutage nicht mehr so, sondern das ist wirklich was, das kann dir heute passieren. Das kann dir in 100 Jahren nochmal passieren oder irgendwem. Also das ist richtig, richtig starker Tobak. Ich meine, ihr kennt mit Sicherheit alle Misery, aber wir reden ja jetzt von Jenny Penn. Schaut euch den an, schreibt es uns in die Kommentare.
Oder habt ihr später davon gehört? Fangen wir mal ganz einfach an. Schreibt uns in den Kommentaren, habt ihr davon gehört? Interessiert euch eher? Wenn ihr ihn gesehen habt, wie fandet ihr ihn? Teilt ihr eure Meinung mit unserer? Findet ihn zum Beispiel ganz schlecht? Konnte gar nichts mit anfangen?
Wie jedes Mal zu unserem Filmtipp, zu unserer Filmempfehlung, werden wir den Trailer auf unserem WhatsApp-Kanal, die Movie Buddies, reinstellen. Da könnt ihr euch den Trailer anschauen. Und er hat auf jeden Fall eine gewisse Wirkung. Er hat uns wirklich angefixt. Deswegen sind wir gleich losmarschiert und haben uns den Film zugelegt, wie der Film letzten Endes auf einen
persönlich
wirkt.
Ja.
Das ist dann eine ganz andere Geschichte. Wir haben zumindest, denke ich mal, einen Großteil davon berichtet. Ich hoffe auch für euch sehr informativ. Aber was es dann nächste Woche wieder gibt, lasst euch überraschen, wenn es wieder heißt, willkommen bei den Movie Buddies.
Bleibt bis dahin gesund. Freut euch auf das nächste Thema.
Wir hören uns. Bis dann.
Servus.
Ciao.